Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge sprechen wir einmal über ein Werkzeug, was du auf jeden Fall brauchst, wenn du am Kapitalmarkt anlegen möchtest, nämlich ein Wertpapierdepot. Und ja, worauf es ankommt, wenn du dir das Wertpapierdepot raussuchst oder das für dich passende Wertpapierdepot heraussuchst, darüber unterhalte ich mich heute mit Anna. Viel Spaß bei dieser Folge.
Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial, mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com/finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com/finanzfluss und das Beste zum Schluss mit dem Code finanzfluss20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
Ja, steigen wir direkt ins Thema ein. Hi Anna.
Hi Thomas.
Also es geht um ETF. Depot, beziehungsweise erstmal vielleicht ganz kurz ein Wertpapierdepot an sich. Worauf kommt es an, wenn man das richtige Depot für sich raussucht?
Und zwar geht ja ohne Depot gar nichts, egal ob man in Aktien oder in ETF oder Index, andere Indexfonds anlegt. Und deshalb wollen wir euch heute dabei helfen, das richtige Depot für euch herauszufinden. Erstmal, was ist ein Depot? Kannst du das in zwei Sätzen zusammenfassen, Thomas?
Also ein Depot ist ja, das kennt man ja aus einem anderen Kontext im Sinne von Lager. Es bedeutet ja auch Lager auf Französisch. Und im Endeffekt ist ein Depot nichts anderes als dort, wo deine Wertpapiere aufbewahrt werden. Soweit, so gut. Ein Alternativbegriff, der nicht komplett gleich ist, aber häufig synonym verwendet wird, ist Broker. Der Unterschied zwischen einem Depot und einem Broker ist, der Broker darf handeln, aber nicht die Wertpapiere aufbewahren, hat in der Regel keine Banklizenz, wohingegen ein Depot, eine Depotbank eine Banklizenz hat und halt die Wertpapiere für dich aufbewahren darf. Und um Geld anzulegen, brauchst du auf jeden Fall ein Depot, wo du quasi deine Wertpapiere lagern kannst. Und ja, eine der ersten Fragen, die man sich stellen muss, also wenn man jetzt sich das richtige Depot heraussucht, ist zunächst mal, was ist meine Anlagestrategie und in welche Anlageklassen will ich investieren?
Genau, denn die Anbieter, die Broker und auch Banken haben ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Manche haben sich ja auf ETFs spezialisiert, andere haben nicht so viele ETFs im Angebot oder eben nur einen Anbieter. Und deshalb wollten wir heute mal darüber sprechen, welche Kriterien wichtig sind und was man bei seiner Strategie jeweils sich anschauen sollte und wonach man aussucht. Und die Gebühren sind natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Da weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass man viel falsch machen kann. Ich habe nämlich in den ersten 1,5 Jahren meiner Erfahrung mit Geldanlagen sehr hohe Gebühren gezahlt. Und zwar war das ein prozentualer Anteil. Und je höher der Anlagebetrag.
1,75 sind es, glaube ich, ne? Also derzeit bei, also für Sparpläne bei ING, ne? Warst du vorher gewesen?
Ja, also ich hatte keinen Sparplan Einzelaktien stattdessen. Aber das hat sich, wenn man mal einen höheren Betrag drin hat, schon arg summiert und ist zu einem sehr hohen Betrag zusammengewachsen.
Ja. Auf das Thema Kosten würde ich auch gerne eingehen. Was vielleicht nochmal wichtig ist, beim Thema, welche Wertpapiere möchte ich handeln, ist halt wirklich, dass man sich vorher Gedanken macht, okay, möchte ich Einzelaktien kaufen? Möchte ich vielleicht auch exotische Einzelaktien kaufen, wie zum Beispiel irgendwelche Schweizer Werte oder so? Dann brauche ich auf jeden Fall ein Depot, was möglichst viele Wertpapierhandelsplätze angeschlossen ist. So die neuen Neo-Broker, wie zum Beispiel Trade Republic und Scalable und auch Smart Broker, haben ja derzeit nur eine einzige Handelsplatzanbindung. Scalable Capital geht über Getex, wenn ich mich nicht irre, Trade Republic über Lang und Schwarz und ja, so hat jeder quasi seinen Anbieter, mit dem er seine Wertpapiergeschäfte abwickelt. Wenn ich aber deutlich mehr, mehrere Handelsplätze haben möchte, um auch Spreads zum Beispiel miteinander zu vergleichen, ja, was ja gerade beim kurzfristigeren Handeln wichtig ist, brauche ich halt ein Depot oder einen Broker, der mehr kann. Ja, und für echte Profis dann zum Beispiel sowas wie CapTrader oder so, weil da bist du direkt angebunden an Interactive Broker. Genau, und dann kommt das Thema Kosten, worauf wir auf jeden Fall achten müssen. Ne? Also wenn du erstmal weißt, worauf du anlegen, worin du investieren möchtest, also welches Anlageuniversum du quasi bespielen möchtest, dann sind wir beim Thema Kosten.
Genau, da gibt es zweierlei Gebühren, die man beachten muss. Und zwar zum einen die Depotführungsgebühren. Da unterscheiden sich die Anbieter sehr stark. Also manche werben vor allem in den ersten Monaten mit einem kostenlosen Depot oder ja mit einem sehr günstigen Depot. Und das kann sich natürlich im Laufe der Zeit wieder ändern. Deshalb schaut da ganz genau hin. Und oft ist es auch eine Bedingung geknüpft, wie dass man ein anderes Konto dort führt oder eine gewisse Summe anlegt oder zirkulieren hat. Und der andere Kostenbetrag sind die Transaktionskosten, auch Ordergebühren, die pro Order, also pro Kauf oder Verkauf oder Einrichtung eines Sparplans anfällt. Und da gibt es zwei Modelle. Du kannst drauf eingehen, Thomas.
Ja, also du hast erstens mal das Fixpreismodell. Das bedeutet also gerade, ich kenne es aus dem ETF-Bereich, im Sparplanbereich hast du entweder ein Fixpreismodell. Das ist zum Beispiel so, wenn ich mich nicht ganz irre, bei der Postbank, bei Scalable Capital, bei den Sparplänen, wo du bezahlen musst, bei, ich glaube, DKB und Onvista ist es auch so derzeit. Das heißt, du zahlst je Ausführung deines Sparplans einen festen Eurobetrag, 99 Cent, 1,50, 1 Euro, sowas in der Richtung. Und da kommt dann nichts Variables dazu. Das heißt, es ist besonders für diejenigen interessant, die natürlich einen hohen Sparbetrag haben. Ne? Denn 1,50 Euro auf 25 Euro Sparplan runtergerechnet ist ziemlich viel, prozentual gesehen, geht ziemlich viel weg. Auf 1.000 Euro ist es 1,5 Promille, das heißt, es ist vernachlässigbar. Die zweite Kostenvariante ist, wie nennt man das, so eine Prozentvariante, also eine variable Kostenstruktur, die dann prozentual auf den Anlagebetrag ist. Das haben auch viele Broker. Da zahlst du dann zum Beispiel, wie du es ja bei ING hattest, 1,75% pro Ordervolumen. Und da kann man sich natürlich schnell ausrechnen, dass das natürlich deutlich weniger attraktiv ist, denn 1,75% von 1.000 ist deutlich mehr als 1,50. Und von daher weniger attraktiv. Lohnt sich natürlich bei geringeren Sparraten. Ne? Also wenn du einen 25-Euro-Sparplan hast, würde ich eher aufs Variable setzen. Aber was man auch sagen muss, ist, viele Broker haben so eine Mischung aus beiden. Ne? Also wo du dann, 1,50 plus 0,2% oder sowas in der Richtung.
Und dann gibt es ja auch noch zum Beispiel bei Scalable so eine Trading Flatrate, wo man, ich glaube, 3 Euro zahlt. Und dann so viele Order.
Genau, es sind, glaube ich, 3 Euro und du kannst so viel handeln, wie du willst. Ich glaube, die nennen das bewusst nicht Trading Flatrate, aber es ist im Endeffekt das ja. Du kannst handeln, so viel du willst. Du kannst so viele ETF-Sparpläne abschließen, wie du möchtest.
Sag mal, wie hat sich eigentlich die Preisstruktur entwickelt? Du bist ja schon lange im ETF-Game dabei. War das früher teurer, einen Sparplan aufzusetzen? Waren die Gebühren höher? Weil ich habe das Gefühl, dass jetzt immer mehr Anbieter auf den Markt drängen und dass es deshalb auch mehr Konkurrenz gibt und der Preis dadurch sinkt. Stimmt das?
Auf jeden Fall. Der Preis sinkt, aber was ich gerade im ETF-Sparplanbereich, ich meine, wir interessieren uns ja überwiegend für den ETF-Sparplanbereich, weil das halt so für den größten Teil unserer Community interessant ist. Was mir da Positives aufgefallen ist, in der Vergangenheit war es immer so gewesen, es gab so Aktions-ETF, also kostenlos besparbare ETFs. Das gibt's immer noch, von Broker zu Broker unterschiedlich. Und die ändern sich aber regelmäßig. Und das ist ein bisschen ärgerlich, weil du fängst ja nicht, also du investierst ja nicht in ETF für 2 Jahre, weil jetzt kostenlos ist und änderst dann alle 2 Jahre. Weil das Marketing-Team sich jetzt einen anderen Partner rausgesucht hat, sondern du möchtest das ja langfristig. Und ich habe das Gefühl, dass zumindest die Neo-Broker jetzt angetreten sind, dauerhaft kostenlose ETF-Sparpläne zu machen. Also das war zumindest so das Postulat von Trade Republic und Scalable. Und das finde ich ziemlich gut. Und damit kannst du dir echt Kosten und Aufwand sparen. Ansonsten, ja klar, ich meine, die Depotkosten sind insgesamt schon runtergegangen und das Thema ETF rückt mehr und mehr in den Vordergrund. Also in Fachzeitschriften kann man auch häufiger lesen, dass der ETF-Sparplan mittlerweile so das neue Girokonto ist, weil das Girokonto immer für eine Bank so der Türöffner war. Also der Kunde hat ein Girokonto bei mir und dann fange ich an, ihm quasi die anderen Produkte zu verkaufen. Ne? Noch ein Tagesgeld, noch einen Kredit, wenn er es braucht, noch eine Kreditkarte und halt die Produkte, womit man Geld verdient. Und im Investmentbereich ist das, wird der ETF-Sparplan halt mehr und mehr dazu so der Tür öffnen. Du brauchst ein attraktives ETF-Sparplanangebot und dann werden die Leute mehr und mehr in Produkte rein gefunnelt, in Anführungszeichen, wo mehr Geld verdient wird, sprich bei Aktien oder Derivaten, was man definitiv vermeiden sollte oder was man, ja, zumindest in den Derivatebereich.
Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Auswahl, also für mich war das zumindest auch ziemlich wichtig, ist die Bedienungsoberfläche. Und damit meine ich zum einen, ob ich gerne via Desktop handle oder meine ETF-Sparpläne einrichte oder ob ich lieber auf dem Smartphone alles abwickle. Beziehungsweise früher ging das ja alles über die Bankfiliale, über den Bankberater. Ich bin froh, dass wir diesen Weg nicht mehr gehen müssen. aber du hast ja vorhin schon das Wort erwähnt, vielleicht wissen noch nicht alle, was das bedeutet, Neo-Broker. Das sind ja zum Beispiel Trade Republic und Scalable Capital. Mhm. Bei denen läuft ja alles vorwiegend über die App ab, ne?
Bei Scalable hast du ein Depot, also ein Desktop-Interface. Bei Smart Broker ist ja auch so ein Neo-Broker, auch nur Desktop, also nur Desktop, bei Scalable beides, bei Trade Republic nur App. Ist halt so eine Präferenzfrage, ne? Na klar, das sind halt alles so Soft-Faktoren. Das erste ist das Anlageuniversum, das zweite sind die Kosten und das dritte sind dann halt noch solche zusätzlichen Gadgets, was der Broker noch anbietet. Hierzu zählt zum Beispiel Dynamisierung von Sparplänen. Ne? Viele Leute wollen das. Das bedeutet, du klickst dann so ein Häkchen an und sagst, mein Sparplan soll jedes Jahr 5% mehr anlegen. Also meine anfängliche Sparrate ist 100 Euro, ab nächstem Jahr geht's auf 105 Euro, dann das Jahr drauf 110,25 Euro und so weiter.
Ist das Anpassen von Sparplänen generell eigentlich kostenlos oder gibt es auch Anbieter, die dafür Gebühren verlangen?
Sparpläne einrichten ist ja an sich, kostet ja nichts. Du kannst ja einen Sparplan einrichten, wenn der nicht, es kostet ja immer erst bei der Ausführung, ne? Du richtest einen Sparplan ein und theoretisch, das ist ja das Tolle bei so einem ETF-Sparplan auch, du bist voll flexibel. Wenn du mal irgendwie in einen finanziellen Engpass kommst, ist es nicht wie bei der Lebensversicherung, dass du ein Kündigungsschreiben schreiben musst und es super komplex ist, da aus dem Produkt wieder rauszukommen und mit großen Verlusten verbunden, sondern du kannst halt einfach auf Stopp drücken und fertig. Jetzt ist aber die Frage, wie orientiert man sich in so einem Umfeld? Ja, also ich meine, es gibt ja so viele Broker. Wie hast du das gemacht, Anna? Wo hast du deine Recherche angefangen? Hast du überhaupt recherchiert oder hast du einfach, also ich kannte das so, ich war ja damals bei der Comdirect und da war ich dort, weil ein Freund mir gesagt hat, ey, ich bin bei der Comdirect, geh da mal hin.
Also ich habe, bevor ich bei Finanzfluss gearbeitet habe, tatsächlich eben einfach meine Direktbank, bei der ich war, die ING, genutzt, weil ich
Wie bist du da hingekommen? Also weil du dort schon dein Girokonto hattest oder?
Genau, ich habe dort mein Girokonto, mein Tagesgeldkonto und bin damit auch sehr zufrieden, bin mit dem Service sehr zufrieden und fand die Nutzeroberfläche auch ganz ansprechend, was mir auch wichtig ist. Aber dort mein Portfolio zu eröffnen, war ein Fehler, weil ich eben für meine Anlagestrategie viel zu hohe Gebühren bezahlt habe. Und deshalb bin ich zu Trade Republic gewechselt. Und das war für mich zuerst so ein bisschen eine Überwindung, es alles aufs Smartphone zu übertragen. Weil ich immer noch das Gefühl hatte, ja, ist das sicher und wenn ich mein Handy verliere und so weiter. Aber ich habe mich dran gewöhnt und sehe die Gefahr darin, dass man das zu spielerisch begreift und dann vielleicht auch mal, ach, ich investiere heute mal das und morgen ziehe ich das wieder ab. Aber ich kann damit umgehen. Also ich habe, glaube ich, mittlerweile genug Durchhaltevermögen, um da nicht verleitet zu werden. Und was nutzt du?
Oh je, also stimmt, das hätte ich auch häufiger gefragt. Also, was habe ich? Ich habe ziemlich viele Depots, die ich getestet habe. Ich hatte damals in Frankreich noch ein Depot bei DEGIRO. Die bieten aber gar keine ETF-Sparpläne an. Das habe ich immer per Einmalanlage gemacht, weil in Frankreich der Brokermarkt nochmal anders ist, also teurer. Ich habe dann hier in Deutschland Comdirect gehabt. Das habe ich jetzt durch Trade Republic ersetzt. Ich habe ein DKB, hatte ich auch mal getestet. Da finde ich das Interface grauenhaft und echt super kompliziert. Aber es gab da einen ETF, den ich nur dort bekommen habe. Und teste jetzt natürlich auch Scalable, weil die halt das größte ETF-Angebot haben. Aber gut, ich meine, das muss nicht jeder so machen. Consors habe ich auch ein Depot. Und ja, das muss aber nicht jeder so machen, sondern man kann sich einfach eins von denen aussuchen. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Stichwort, denn wir haben uns in den letzten drei Monaten intensiv damit auseinandergesetzt und gesagt, okay, wie bieten wir denn jetzt der ersten Nische quasi oder der ersten größten Gruppe der Community ein Tool an die Hand, womit wir ganz einfach beantworten können, was ist jetzt das richtige Depot? Und da haben wir uns halt mehr, nur auf diejenigen konzentriert, die einen ETF-Sparplan abschließen wollen und einen ETF-Sparplan-Vergleichsrechner gebaut, ziemlich aufwendig, mit 19 Anbietern drin, wo wirklich alle Daten up-to-date gehalten werden. Weil wir hatten das Problem, wir haben solche Vergleiche einmal im Jahr gemacht auf YouTube. Und
die Konditionen ändern sich extrem schnell, ne?
Genau, letztes Jahr war es so gewesen, wir hatten unser Depot-Video veröffentlicht für 2020, also es war Ende 2019 fürs Jahr 2020. Und zwei Wochen später lässt Flatex die kostenlose Depotführung fallen und erhebt 0,1% Depotführungsgebühren. Was natürlich für mich ein No-Go ist, weil du ein größeres Depot hast. Also quasi die Depotführungsgebühren steigen dann quasi mit deinem Vermögen und das sehe ich halt ehrlich gesagt nicht ein. Genau, und dann war es nicht mehr aktuell und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt einen ETF-Sparplanvergleich, den wir auch in den Shownotes verlinken werden. Und ranken erstens mal nach kostenloser Depotführung, zweitens die Kosten, wenn du einen ETF-Sparplan abschließt und drittens die Anzahl der besparbaren ETF und viertens die Anzahl der kostenlos besparbaren ETFs. Und ja, das war so ein bisschen unsere Aktivität der letzten drei Monate.
Und wann geht der live?
Diese Woche, also der ist schon diese Woche online. Mhm.
Denn, also du hast mich ja gefragt, wie ich recherchiert habe. Ich habe tatsächlich wenig recherchiert und wenn ich geschaut habe.
Für dich persönlich?
Ja, auf Seiten der Anbieter, dann fällt mir auf und ich denke mal, dass ich da nicht die Einzige bin, dass man wirklich tief ins Kleingedruckte gehen muss, um herauszufinden, welche ETFs genau angeboten werden. Auch sowas wie welche Partnerbank dahinter steckt und über welche Börse das alles abgewickelt wird. Also das habe ich dann für den Anbieter Trade Republic rausgesucht, aber man muss sich schon damit beschäftigen. Deshalb finde ich das super, dass Finanzfluss da jetzt so eine Übersicht anbietet für alle, die nicht 10 Stunden Zeit haben.
Ja, und das ist halt auch, das Problem ist halt, dass es sehr dynamisch ist und sich ständig ändert. Ne? Jeder erfindet da permanent was Neues. Was jetzt natürlich nicht dabei ist, ist, wir hatten ja vorher auf unserer Webseite einen sogenannten Depotvergleich, aber das Problem ist, es ist von einem Drittanbieter, was wir eingebunden haben, damit waren wir nie so wirklich happy gewesen, aber es war mal so ein Anhaltspunkt. Da werden aber alle Assetklassen über einen Kamm geschoren. Ja, also zum Beispiel, wie viel sind die Orderprovisionen? Aber die sind ja unterschiedlich, ob du inländische oder ausländische Aktien kaufst, ob du ETFs kaufst. Sparpläne waren da gar nicht mit dabei. Deswegen haben wir jetzt mal nur die Nische ETF-Sparpläne besetzt, weil wir gesagt haben, den Großteil unserer Community interessiert das. Und dann werden wir weitergehen, Aktiensparpläne oder Aktiendepots und solche Dinge.
Mhm. Worin unterscheiden sich die Anbieter deiner Ansicht nach am meisten?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade im letzten Jahr so ein bisschen sich so ein Wettrennen eröffnet hat, wo gerade die Neobroker vorgestürmt sind, was das Angebot angeht. Weil die halt gemerkt haben, oder wie gesagt, aus dieser Logik heraus zu sagen, okay, der ETF-Sparplan ist so ein bisschen das Girokonto im Zahlungsverkehr ist, wird jetzt versucht, möglichst jeden Sparplan sparplanfähig anzubieten. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr top. Ich meine, ich hatte da auch mal die Consorsbank angeschrieben und gesagt, ey Leute, wenn ihr mal wirklich ein Alleinstellungsmerkmal wollt, jetzt mal unabhängig von kostenlos oder nicht kostenlos, macht doch einfach alle ETFs, die es in Deutschland gibt, sparplanfähig. Technisch kann das doch nicht so kompliziert sein. Also im Endeffekt ist ja ein Sparplan nichts anderes als eine regelmäßige Kauforder. Ne? Und ja, Scalable hat es vorgemacht. Und dort bekommt man zum aktuellen Zeitpunkt iShares, Investco und Xtrackers ETF, alle Sparplan, also sparplanfähig sowieso, aber kostenlos, das sind 612 und einen weiteren, zum Beispiel in Vanguard oder so. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das Brokerumfeld derzeit.
Jetzt noch eine Frage an deine persönliche Anlagestrategie mit den vielen Depots. Willst du ein paar davon wieder abgeben oder bleibst du bei
mir? Auf jeden Fall. Ja, mache ich ja auch regelmäßig. Wie gesagt, also die vielen Depots ist jetzt eigentlich nicht so mein persönliches Ding, sondern es ist eigentlich eher so, also nicht mein privates Ding, sondern es ist halt eher so entstanden dadurch, dass wir die ganzen halt testen wollen. Und ich meine, ich hatte vorher ein Depot bei der Comdirect in Deutschland und eins DEGIRO in Frankreich. Dort liegt immer noch Geld, weil es nicht so einfach ist, das von einem Land ins andere zu übertragen. Und sehe ich jetzt auch keine Notwendigkeit, aber ansonsten, ja, ich werde mich sicherlich auf einen Broker einschießen, das möchte ich aber dann nicht so in den Vordergrund stellen oder so, weil immer andere Broker gut sind und wir uns ehrlich gesagt jetzt nicht mit einem total verbandeln wollen, sondern wir wollen halt einfach den Vergleich in den Vordergrund stellen und sagen, hier sucht euch das raus, was für euch am besten passt.
Und was mich auch noch interessieren würde, vielleicht hast du es an anderer Stelle schon mal gesagt, aber welcher ETF war dir so wichtig, dass du dafür extra ein Depot eröffnet hast?
Ja, über den werde ich super oft gefragt. Nee, das war einfach ein REIT-ETF. Also das war eine der Immobilienaktiengesellschaften abbildet. Und da hatte ich mir einen rausgesucht von HSBC, glaube ich. Und den gab es zu dem Zeitpunkt bei der DKB, aber nicht, ich glaube, nicht bei der Comdirect. Zumindest nicht, ich weiß es nicht mehr. Oder der wurde teilweise ausgesetzt. Auf jeden Fall gab es den dort und habe ich gesagt, na gut, dann teste ich das jetzt mal an, warum nicht. Die haben ja auch ein gutes Girokontoangebot, was meiner Meinung nach ein bisschen besser ist als der Broker.
Und wie tradest du lieber? Per Smartphone oder Desktop?
Desktop, ehrlich gesagt. Also traden schon mal gar nicht, aber wenn ich Kauforders abgebe, dann in der Regel über den Desktop. Ist mir einfach lieber, ja. Ist so eine Gewohnheitssache.
Du sagtest ja, dass sich die Konditionen schnell ändern und wir das in unserem Vergleich berücksichtigen. Inwiefern? Also ranken wir regelmäßig neu oder aktualisiert sich das? Wie läuft das?
Ja, es gibt zunächst mal ein Finanzfluss Testurteil. Also da haben wir eine eigene Vergleichsmatrix oder beziehungsweise eine Testmatrix aufgestellt, also so eine Excel-Sheet, wo wir halt genaue Punkte vergeben. Und diese Punkte orientieren sich dahingehend an der Community, dass wir eine Umfrage gemacht haben auf Instagram, wo 800 Leute teilgenommen haben. Also es war so ein Google-Form. 800 Leute, also gab es sogar ein bisschen mehr als 800 Leute, haben diese Google-Form ausgefüllt und dadurch konnten wir eigentlich ganz gut ablesen, was die Community so interessiert. Beispielsweise ist die Mindestsparrate für die meisten Leute uninteressant und wir dachten immer, das wäre was Interessantes, weil das halt so die Mindesteinstiegshürde ist, aber die meisten haben dann scheinbar doch mehr als 25 Euro oder mehr als 50 Euro und wollen dann damit loslegen. Und darauf haben wir unseren Test aufgebaut, also wirklich mit dem Fokus, was interessiert die Community, weil es gibt ja solche Gadgets in Anführungszeichen, ne, was vielleicht die Leute gar nicht interessiert und dann hat das natürlich ein weniger starkes Gewicht. Also das ist unser eigenes Testurteil und dann kann man dem Rechner entweder nach unserem Testurteil filtern oder nach günstigstem Anbieter. Also du kannst dann quasi deine Sparplanrate eingeben, wie viel du sparen willst, zwischen, ich glaube, geht da 25 Euro los bis 1000 und dann rechnet er dir aus, wie viel dich das bei welchem Broker kosten würde und dann wird das gerankt.
Cool. Ich habe noch eine Frage von einer Freundin heute erhalten, die jetzt diese Woche erst ihr Depot eröffnet hat mit dem Plan, einen ETF-Sparplan einzurichten. Und sie meinte so, weil sie ist bei einem Neo-Broker, sie meinte so, Anna, ist das denn auch sicher? Ich lese mir mal die AGB durch. Ich weiß die Antwort darauf, aber kannst du der Community nochmal erklären, ob man Bedenken haben muss mit Anbietern, die noch nicht so alt sind?
Ja, voll gut. Gute Frage auf jeden Fall. Thema Sicherheit ist auf jeden Fall wichtig, gerade wenn du als so eine Smartphone-App hast. Dasselbe Problem hatte ja auch N26 damals, ne? Dass die Leute so Zweifel hatten, soll ich mein Gehalt wirklich auf eine App überweisen lassen? Ist irgendwie strange. Nein, aber das Ding ist ja, also hinter den Neo-Brokern steht ja jedes Mal eine solide Bank, oder? Also bei Trade Republic ist das zum Beispiel dort, wo die Wertpapiere verwahrt werden. Trade Republic ist ja der Broker, also das heißt, die Depotbank ist dann in dem Fall HSBC. Bei Scalable Capital ist es die Baader Bank, auch schon ein uraltes Institut mit, wo das Geld sicher ist. Und das Geld wird natürlich immer separat aufbewahrt vom eigenen Vermögen des Finanzdienstleisters, ne, ein sogenanntes Sondervermögen. Das heißt, selbst wenn die Bank pleite gehen sollte, hast du noch Anspruch auf deine Wertpapiere natürlich. Und ist jetzt nicht wie, keine Ahnung, wenn du Aktien von Wirecard hast oder so. Also da hast du auf jeden Fall die Sicherheit gegeben und auch dahingehend, dass, ich meine, gerade Privatkundengeschäft, in dem wir uns ja jetzt befinden, ne, wir sind ja alle Privatanleger, ist natürlich hochgradig reglementiert von der BaFin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und allen möglichen anderen regulatorischen Institutionen. Also wenn es einen Broker oder eine Depotbank in Deutschland gibt, die hier eine Marktlizenz hat und hier operieren darf, dann würde ich mir da auch keine Sorgen machen.
Genau, euer Geld ist sicher. Außer ihr spekuliert zu viel damit.
Das ist was anderes, ja. Genau. In welche Wertpapiere man anlegt, ist wieder ein anderes Thema.
Ja. Eine Frage, die uns aus der Community erreicht, ist, da sich die Konditionen ja ständig wechseln, ständig ändern, wie schwierig oder leicht ist es denn, sein Depot zu wechseln?
Guter Punkt. Also erstens mal hast du das, das Glück in Deutschland per Gesetz festgeschrieben zu haben, dass ein Depotwechsel kein Geld kosten darf. Das ist was anderes, wenn du zum Beispiel bei DEGIRO bist, das ist ein niederländischer Broker ist, und du das dein Depot umziehen willst, musst du pro Wertpapierposition was bezahlen. Ich glaube so 10 Euro oder so. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Du darfst jederzeit kostenlos dein Depot wechseln. Da gibt es ein paar Fallstricke, wo man darauf achten sollte, gerade was das Thema Steuern angeht, dass der alte Broker die Zahlen richtig übermittelt. Also zum Beispiel beim ETF gilt ja zum Beispiel First-in-First-out-Prinzip. Das heißt, die ersten Anteile, die du gekauft, also angenommen, du sparst regelmäßig per Sparplan, dann werden die Anteile, die du als erstes gekauft hast, auch wieder als erstes verkauft. Das spielt halt natürlich steuerlich eine Rolle, ne? Angenommen, der ETF ist durchweg ständig gestiegen, dann sind das natürlich die Anteile, die die höchste Kurssteigerung hingelegt haben. Und die Anteile, die du als letztes gekauft hast, die geringste Kurssteigerung, ne? Deswegen gibt es dieses First-in-First-out-Prinzip. Und deswegen ist es auch wichtig, auch was Verluste angeht übrigens, ja, dass Verlustverrechnungstöpfe richtig übermittelt werden vom einen Broker zum anderen. Also da sollte man aufpassen. Man sollte jetzt nicht alle 2 Wochen den Anbieter wechseln. Ehrlich gesagt, auch alle, die irgendwie online aktiv sind, sind gute Anbieter. Ja, ich meine, wenn du ein Buy-and-Hold-Investorin bist, dann kannst du auch dein Depot bei ING eröffnen. Ist zwar ein bisschen teurer, aber es kostet dich dann halt 1-2 Cappuccino mehr, dein Trade, aber es ist nicht ein Einfamilienhaus oder sowas. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Wenn du natürlich aktiv handelst, spielen die Kosten deutlich mehr rein. Und ja, Depot wechseln geht, super easy. Sollte man auch machen, wenn die Kosten dir aus dem Ruder laufen. Aber ja, erzähl uns doch mal von deinem. Du hast doch vor kurzem dein Depot gewechselt. Wie lief das ab?
Naja, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich von der ING vor einigen Monaten, also vor ungefähr einem halben Jahr, zu Trade Republic gewechselt bin. Aber habe eine Station ausgelassen. Ich war davor kurz bei Scalable Capital. Allerdings hat es mir da zu lang gedauert mit der Depotübertragung und deshalb bin ich zur Konkurrenz gewechselt. Und genau der Grund.
Was heißt so lang?
Es ging in dem Moment noch nicht, weil die zu frisch auf dem Markt waren.
Das war aber auch erst gerade zum Start. Ne? Da waren wir im Büro alle so ein bisschen gehypt. So, wow, krasses Angebot. Und dann war halt so der Hintergrund noch nicht entwickelt genug, ja.
Genau. Das haben sie, glaube ich, mittlerweile behoben, hoffe ich. Aber ich bin eigentlich nur mit dem Wunsch gewechselt, dass ich eben meine Aktien mitnehmen kann, weil ich nicht von null anfangen wollte und nicht so viel Cashflow hatte, dass ich alles neu investieren wollte.
Wie lange hat es gedauert und wie administrativ aufwendig war das?
Also mit Trade Republic war es dann echt schnell. Ich habe mich angemeldet, habe die Videoidentifikation auch per App gemacht und ich glaube, innerhalb von 4 Tagen hatte ich dann schon mein Geld auf dem Referenzkonto, weil man muss ja erstmal Geld von seinem Tagesgeldkonto aufs Referenzkonto des Brokers einzahlen und das ging echt fix, also da war ich happy.
Aber die Wertpapiere hat länger gedauert, sehr wahrscheinlich, ne?
Aber auch nicht so lang. Also ich habe da direkt eine PDF bekommen, die ich per E-Mail an meinen alten Anbieter geschickt habe und ich glaube, das war auch eine Woche oder so.
Genau. Ja. Da kümmert sich übrigens, genau, das stimmt. Also der neue Broker kümmert sich um den Umzug, ist auch wichtig zu wissen. Also beim neuen Broker bekommt ihr das Formular, um quasi die Wertpapiere mit zu übertragen.
Genau. Also das ging recht unkompliziert in meinem Fall.
Sehr gut. Dann vielleicht noch abschließend ein Wort zum Depot. Was ich häufig merke, ist, dass Leute irgendwie vom Handeln abgehalten werden, weil sie 2 Themen besonders ausbremsen oder vor denen sie unnötigerweise viel Angst haben. Erstens Thema ist das Thema Steuern. Interessanterweise, wenn du aber ein deutsches Depot hast, da brauchst du dir um das Thema Steuern keine Gedanken zunächst mal zu machen, denn dein Depotanbieter oder dein Broker führt das automatisch die Steuern für dich ab. Du musst nur einen Freistellungsauftrag bestellen. Zweitens die Wahl des richtigen Depots. Und das ist meiner Meinung nach, sollte keine Hürde sein, weil, wie wir ja gerade gehört haben, du kannst jederzeit dein Depot umziehen und es gibt keine perfekte Wahl. Ja, es wird immer den einen Anbieter geben, der noch die eine Kirsche mehr auf der Torte hat, und auf der anderen Seite des Zauns sieht das Gras eh immer grüner aus, von daher lasst euch da nicht verrückt machen. Sucht euch einen aus, steht zu eurer Entscheidung und dann Wertpapierplan, ETF-Sparplan aufsetzen, durchziehen und in einem Jahr einfach nochmal drauf gucken.
Ja, ich glaube, das.
Oder noch länger, geht auch.
Klingt vernünftig, ja.
Sehr gut, cool. Vielen Dank für den Austausch, Anna, und viel Spaß bei deinem neuen Anbieter.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.